Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Was ein Menschenleben wert ist und warum wir all jene, die in unserer Gesellschaft Zuflucht finden, gar nicht richtig wahrnehmen, das sind Fragen, die der neue Roman von Bestsellerautor Daniel Glattauer aufwirft. Die spürst du nicht, heißt das Buch, und gleich ist er damit bei uns zu Gast. Die Sommerferien stehen bevor und mitten in dieser Zeit geht's auch los in Daniel Glattauers neuem Roman »Die spürst du nicht«. Da wollen zwei Wiener Familien, die Binders und die Strobel-Martineks, in die Toskana, und damit der 14-jährigen Sophie Luise nicht langweilig wird, darf ihre Schulfreundin Ayana mit, ein geflüchtetes Kind aus Somalia. Aber die ganze Gruppe hat sich kaum mit Prosecco und Antipasti um den Pool der exklusiven Villa geschart. Da passiert ein richtig schlimmes Unglück. Das Mädchen ertrinkt und keiner hat's gemerkt und vor allem keiner will dafür die Verantwortung übernehmen. Eine packende Geschichte über Moral, Privilegien und Sprachlosigkeit. Und ich freue mich, dass Daniel Glattauer jetzt in Wien in einem Studio ist. Hallo, herzlich willkommen, Herr Glattauer.
Hallo, schönen guten Tag.
Diese Geschichte, dass privilegierte Familien so ein Flüchtlingskind mit in den Urlaub nehmen und dann dort eine Katastrophe geschieht, für die keiner einstehen will, da habe ich mich gefragt, ob Sie sich das wirklich ausgedacht haben oder gab es da einen Fall oder was hat Sie darauf gebracht?
Ja, es ist wie bei mir immer bei den Romanen. Ich schöpfe unmittelbar aus meinem Umfeld und aus meinen Erlebnissen. Wir hatten damals, das war nach der langen Corona-Zeit, endlich einen sehr schönen Urlaub in Aussicht in der Toskana mit zwei befreundeten Familien und Kindern. Und wir, meine Frau und ich, wir haben unser damals 14-jähriges Patenmädchen aus Afghanistan mitgenommen, damit die dort schwimmen lernt. Wie das immer ist vor einem spannenden Urlaub, man macht sich allerlei Gedanken und auch negative Gedanken, also so Worst-Case-Szenarien, was könnte passieren, das Flugzeug kann abstürzen etc. Und bei uns, wir haben gesagt, wir haben da ein Mädchen mit, das nicht schwimmen kann, wir müssen aufpassen, damit nicht was passiert. Und das passiert in meinem Roman.
Da ist also die Fantasie mit Ihnen durchgegangen quasi, dass Sie sich haben vorgestellt haben, was könnte schlimmstenfalls passieren in so einem Setting?
Ja, natürlich. Ich sage vorweg, es war ein wunderschöner Urlaub, es ist nichts passiert und Gott sei Dank, aber der Gedanke war so schlimm, der hat mich einfach nicht mehr losgelassen. Und dann war schon dieser Plot im Hinterkopf, was ist, wenn ein Flüchtlingskind eine furchtbare Flucht, eine Riesenreise, die wir uns kaum vorstellen können, übersteht, um dann in einem Pool von Privilegierten zu ertrinken. Was macht das mit den Menschen rundherum und was passiert mit der Familie? Das waren die Fragen, die mich beschäftigt haben. Und ja, ich habe einfach drauf losgeschrieben.
Und diese Familien, die Sie da porträtieren, diese Binders und die Strobel-Martineks, das sind engagierte Menschen. Sophies Mutter zum Beispiel ist eine aufsteigende Politikerin. Was sind es für Leute? Was ist das für ein Milieu? Wie würden Sie das beschreiben?
Ja, also mir kommt das Milieu bekannt vor. Es sind durchaus sogenannte Gutmenschen, wie bei uns also dieser Begriff ständig verwendet wird, sind gut situierte Leute mit einem sozialen, zumindest theoretisch, mit einem sozialen Gutdenken, Engagement, und sie sind dafür, dass man Leuten hilft, selbstverständlich, also eher von der liberalen Seite. Und spannend ist es aber dann, wenn es wirklich darum geht, wie verhalten die sich, wenn ihnen sozusagen diese Randgruppen, um die es ja immer nur in der Theorie geht, wenn die ihnen einmal näher rücken und wenn man dann mal plötzlich mitten im Geschehen ist. Und das hat mich gereizt, das zu beschreiben.
Das ist ja eigentlich auch der Hauptteil des Romans, denn das Unglück, das passiert ja gleich auf den ersten Seiten. Und was Sie dann erzählen oder was Sie eben interessiert hat, das sind ja die Folgen. Also was löst das bei denen aus? Wieso kommen die auch gar nicht auf die Idee? Warum haben die gar kein Bedürfnis, ihre Schuld einzugestehen? Oder habe ich mich gefragt, wenigstens mal die Familie des toten Mädchens zu besuchen? Was denken Sie?
Ja, ich war diesmal recht streng mit meinen Figuren. Ich habe sie wirklich sehr egoistisch sein lassen. Aber es ist nicht so weit entfernt von uns selbst, und da nehme ich mich gern mit. Wenn wir selber in etwas involviert sind, dann ist es auch mit der Nächstenliebe gleich nicht mehr so, schaut nicht mehr so aus. Das heißt, jeder fühlt sich dort als Opfer, weil sie nehmen das Kind mit und natürlich, es sollte schön sein, es sollte angenehm sein. aber jetzt sind sie plötzlich in die Opferrolle gedrängt worden und jeder kämpft um sein eigenes Leben. Dabei vergisst man aber, dass es hier auch noch zu dem verunglückten Mädchen eine Familie gibt. Darauf wollte ich hinaus und das sollte ruhig ein langer, langer Prozess sein, wo also wirklich mit zweierlei Maß gemessen wird, wie wichtig sind wir, wie geht es unserer ohnehin wohlhabenden Gesellschaft und was ist dann mit denen, die eigentlich auf unseren Schutz und auf unsere Zuwendung angewiesen sind.
Und diese anderen, also die Familie des ertrunkenen Mädchens, die lernen wir als Leser erst sehr spät kennen, die führen so ein richtiges Schattendasein. Sind die eigentlich das Gegenteil der Strobel-Martineks, was so die Wahrnehmung in unserer Gesellschaft betrifft?
Ja, das kommt von meiner Beobachtung her und ich kenne mich da ganz gut aus, weil meine Frau und ich seit vielen Jahren Flüchtlinge sozusagen begleiten, Jugendliche, und wir sind in die Welt eingetaucht. Ja. Normalerweise taucht man in die Welt nicht ein und hier kommt auch der Titel des Buches ins Spiel, man spürt sie nicht, man spürt diese Menschen nicht. Die Jugendlichen, die herumgehen, haben Turnschuhe wie wir, sie haben die gleichen Handys, aber was sich da für Schicksale verbergen, das ahnen wir nicht. Und es ist dann auch mit der emotionellen Zuwendung also eher weit hergeholt. Das heißt, wir biegen da bei nächster Gelegenheit irgendwo links ab und stellen uns diesen Familien nicht. Ja, und in meinem Fall war das eben diese Flüchtlingsfamilie, die dann zum Schluss, so viel kann ich auch verraten, ihre Geschichte erzählen kann. Das war mir natürlich sehr wichtig.
Da sind Sie quasi ein bisschen in den Anwalt geschlüpft, der dann diese geflüchtete Familie vertritt. Der sagt ja auch, er wollte diesen Leuten eine Stimme geben, dass man ihre Geschichte mal hört. Das war also auch Ihr Anliegen.
Ja, es geht einem immer so, wenn man selber arge Geschichten erfährt, ja, wie das bei uns der Fall war. Wir haben drei somalische Jungs begleitet, die haben alle ihre Fluchtgeschichten, die wir uns wirklich kaum vorstellen können. Wobei es dann sehr zynisch klingt, wenn die Politik von Sozialtouristen spricht oder von Menschen, die hier herkommen, um unser System auszunützen. Die haben wirklich ganz andere Probleme und man nimmt eine Flucht nicht so ohne weiteres in Kauf. Es geht da wirklich um alles. Und wenn man diese Geschichten kennt, dann hat man das Bedürfnis, das weiterzuerzählen. Und das war in meinem Fall, in dem Romanfall, war das ein Anwalt, der dieses Bedürfnis hatte.
Und Sie haben ja verschiedene Erzählebenen, um diese Geschichte zu erzählen. Da gibt es einmal einen Erzähler, der so ein bisschen eine ironische Distanz dazu hat. Warum war Ihnen das wichtig, dass da einer einmal aus so einem gewissen Abstand drauf geschaut wird? Was ermöglicht Ihnen das als Erzähler?
Wenn ich schreibe, wechsle ich sehr gerne die Perspektiven. Also ich bin nicht der Erzähler, der in einem durch von einer Perspektive aus betrachten kann. Manche können das hervorragend. Das ist nicht so meine Stärke. Ich habe es lieber abwechselnd. Ich ändere die Perspektive. Ich bin einmal bei der Person, einmal dort und dann wieder ein Erzähler, der natürlich, also das ist für mich wichtig, der meine Art zu unterhalten und zu schreiben hat. Also das sollte ein bisschen was Pointiertes auch immer sein. Und ja, und diese Vielschichtigkeit soll dann ein Ganzes ergeben und ja, dann muss der Plot natürlich auch entsprechend das hergeben, was ich mir schon von Anfang an wünsche.
Und eine Erzählebene, die spielt ja komplett in den sozialen Medien. Die Tochter, also die Freundin des ertrunkenen Mädchens, die lernt also einen Typen kennen, Pierre, der schickt ihr Zeichnungen, der füllt auf einmal diese Leere, die sie empfindet, auf ziemlich üble Weise. So das Internet so als Tummelplatz der Gefühle, das haben sie ja schon öfter gut bespielt. Was reizt sie da dran?
Ja, also man kommt um diese Beschäftigung mit der anderen Form der Kommunikation gar nicht mehr, man kommt um das nicht herum. Es sind jetzt nicht mehr, also das war bei Gut gegen Nordwind, bei meinen Romanen noch der Fall, es sind jetzt nicht nur die E-Mails, die man sich mehr oder weniger entspannt und zurückgelehnt schreibt, sondern es gibt ja ganz andere Möglichkeiten, wie man im Internet kommuniziert. Und selbstverständlich muss in einem Roman, der den Anspruch hat, zeitgemäß zu sein, das drinnen sein in voller Länge.
Sind Sie denn auch jemand, der so viel in den sozialen Medien selbst unterwegs sind? Ist das für Sie ein wichtiges, eine wichtige Plattform?
Überhaupt nicht. Also ich hab gewisse Ängste und eine Scheu davor. Man kommt nicht umhin. Ja. Man muss sich auch mit Online-Foren beschäftigen. Ich lese auch Zeitungen online, also unter anderem auch online, nicht nur Print. Und ich lese auch, und da bin ich angeblich einer der Letzten, der das noch macht, die zahlreichen Postings, die es zu Artikeln gibt. Und
die spielen ja auch eine Rolle in dem
auch.
Roman. Ja. Aber das kann man ja kaum ertragen, was die Leute sich trauen, da so von sich zu geben, oder? Wie geht Ihnen das, wenn Sie das auch noch freiwillig lesen, sowas?
Ja, das stimmt. Das ist so, wie wenn man Zahnschmerzen hat und an dem Wehenzahn dauernd rüttelt. So geht es mir ungefähr, wenn ich Postings lese. Trotzdem, ich habe das Bedürfnis zu wissen, was so geredet wird. Ja? Und wenn es um politische Themen geht, dann sind diese Postings manchmal so furchtbar, dass man wirklich etwas dagegen unternehmen möchte und dass man noch einmal aufschreien möchte, bitte hört auf, diese anonymen Poster in den Medien zuzulassen, gebt ihnen ihre Namen, dann wird das vielleicht ein bisschen kontrollierter vor sich gehen. Und ich lese durchaus auch Qualitätsmedien online, aber die Poster sind und Posterinnen sind überall die gleichen. Es bilden sich Interessensgruppen und es bildet sich Hass und sie verbindet die gleiche Emotion. So wird das ausgetragen. Und ich wollte das einfach beispielhaft auch in meinem Buch sozusagen als Meinung von außen immer wieder einfließen lassen.
Und das bringt ja eine totale Dynamik auch da rein. Und man sieht auch, dass eben zum Beispiel so jemand wie diese Elisa Strobel-Martinek, die eben als Politikerin da dauernd im Fokus von sowas ist, was das für eine starke Wirkung hat und dass, obwohl sie bei den Guten ist, dann kann sich so schnell der Wind drehen. Also ist alles gar nicht mehr so einfach mit diesen moralischen Zuordnungen.
Ja, also das ist meine Hauptfigur, die Elisa, und sie kämpft wirklich, sie kämpft für sich, für ihre Familie und auch für eine Art von Gerechtigkeit, aber sie tut sich schwer damit. Also mir ist dieser Typus einer starken Frau, die sich endlich in der männerdominierten Welt durchgesetzt hat und die Chance auf einen ganz tollen, leitenden Job bei den Grünen als Politikerin hat, die ist so weit gekommen und jetzt kommt ihr dieses Unglück dazwischen und sie hat dann ihre moralischen Bedenken, die sie aber zur Seite rückt. Und außerdem dadurch, dass es dann zu einem Strafverfahren kommen könnte, ist man auch plötzlich bemüht darum, seine eigene Haut zu retten und am besten aus der Geschichte rauszukommen. In diesem Dilemma steckt diese Figur und alle anderen eigentlich auch.
Jetzt haben Sie sich ja richtig lange Zeit gelassen für diesen neuen Roman. Ich habe mal nachgerechnet, ich glaube 9 Jahre waren das. Was machen Sie da eigentlich in der Zwischenzeit? Außer Sie kümmern sich ja offenbar um Geflüchtete, Sie haben ein paar Stücke für die Bühne geschrieben. Warum braucht das so lange, bis bei Ihnen ein neuer Roman kommt? Manche schreiben ja jedes zweite Jahr ein.
Ja, ich wollte eben dieser Routine entkommen, der klassischen Routine. Man hat ein Manuskript fertig, ein Roman fertig, macht noch die PR dafür natürlich, also gibt Interviews und wird schon gefragt, was ist dein nächstes Buch? Und man sollte eigentlich schon die ersten Zeilen geschrieben haben. Ja, ich wollte also aus diesem Kreativitätszwang ausbrechen und außerdem möchte ich mir überhaupt, jetzt bin ich 63 Jahre alt, jetzt möchte ich mir für die Dinge, die mir wichtig sind, die schreiberischen Dinge, wirklich mehr Zeit nehmen. Es muss nicht mehr alle 2-3 Jahre einen neuen Roman geben. Ich mache es nur dann, wenn ich wirklich die Idee und auch die Schreiblust und auch die Akribie dazu habe. Und da entstehen halt längere Pausen.
Und da frage ich Sie jetzt natürlich nicht, was Sie als nächstes schreiben oder ob Sie doch schon was angefangen haben. Daniel Glattauer, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch.
Dankeschön, danke sehr.
Und der Roman, Die spürst du nicht, ist beim Schollnai Verlag erschienen, hat 304 Seiten und kostet 25 Euro.
Deutschlandfunk Kultur, das Buch meines Lebens.
Ich bin Dilek Güngör, ich bin Schriftstellerin und eins der Bücher, das mir sehr wichtig ist, ist von Lidia Juknavitsch, amerikanische Schriftstellerin, deren Chronology of Water ist eins meiner Lieblingsbücher. Es geht um das Großwerden eines Mädchens in einer Familie mit einem gewaltvollen Vater, mit einer schwachen Mutter, viel Alkohol, viel Gewalt, sexuelle Gewalt. Es ist aber überhaupt nicht das Thema, was mich da so angezogen hat, sondern die Sprache und wie sie darüber schreibt. Sie kann eine unglaubliche Nähe aufbauen. Man ist mittendrin, man ist ganz nah bei ihr und man kann all dieses Schreckliche ertragen, weil sie einen so an der Hand hält die ganze Zeit. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, so möchte ich auch schreiben.
Das Lebensbuch von Dilek Güngör ist also The Chronology of Water von der amerikanischen Schriftstellerin Lidia Juknavitsch.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Seit 10 Jahren lebt der israelische Lyriker Thomas Dotan Dreyfus in Berlin. Und obwohl seine Muttersprache Hebräisch ist, hat er jetzt seinen ersten Roman auf Deutsch geschrieben. Birobidschan ist der Titel und darin spielt das Jiddische eine wichtige Rolle. Katharina Teutsch weiß mehr. Birobidschan, ich habe es nachgeguckt, das ist wohl der einzige Ort der Welt, in dem Jiddisch offizielle Sprache ist. Wie kommt das denn?
Ja, das ist eine ganz verrückte Geschichte, vor allem eine heute fast vergessene Geschichte. In Russland sollte nämlich in den 30er Jahren ein jüdisch-sowjetisches Zion der Diaspora-Juden entstehen. Ein jüdischer Staat auf russischem Boden. Stalin hatte den Juden ein Siedlungsgebiet im sogenannten Föderationskreis Ferner Osten zugewiesen. In unserem westlichen Verständnis ist es dann so mitten in Sibirien, nahe der chinesischen Grenze. Und Stalin wollte einerseits die Gegend so landwirtschaftlich fruchtbar machen mit seinen motivierten jüdischen Pionieren und andererseits die Grenze vor chinesischen Ansprüchen schützen. Also zwei Fliegen, kann man sagen, mit einer Klappe. Für Stalin und in diesem unwirtlichen Landstrich, wo von Oktober bis Ende Mai tiefster Winter herrscht, da kamen Mitte der 30er Jahre Tausende von Pionieren, teilweise kamen die sogar aus Argentinien, um hier eine sozialistische Republik mit Jiddisch eben als zweiter Amtssprache neben dem Russischen zu verwirklichen.
Und gibt es das immer noch?
Also offiziell wird zwar immer noch Jiddisch in der Schule unterrichtet in Birobidschan und die Straßenschilder sind wohl auch noch zweisprachig, aber inzwischen gibt es nur noch ganz wenige Juden dort. Viele haben schon 1948 die Segel gestrichen oder ab 1948, das war das Jahr, in dem Stalin seine antisemitische Wende vollzogen hat und die russischen Juden systematisch dann verfolgen oder auch direkt umbringen ließ. Und seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion sind dann nochmal ganz viele Juden aus dem russischen autonomen Oblast, so ist der Fachausdruck für den jüdischen Siedlungsraum in Russland, die sind dann abgewandert, meistens nach Israel.
Und ist das jetzt die Geschichte dieses Ortes Birobidschan, die der Autor erzählt oder worum geht's in seinem Buch?
Thomas Dotan Dreyfus findet diese Geschichte also zufällig und ist sofort elektrisiert, wie wir beide, glaube ich, auch. Und er fragt sich, was wäre gewesen, wenn das Siedlungsprojekt damals nicht gescheitert wäre? Also wenn sich hier eine wirklich, eine Utopie, ein säkulares sozialistisches Judentum hätte etablieren können. Also ein jüdischer Sozialismus mit menschlichem Antlitz sozusagen. Und schon ist man mit Dotan Dreyfus mitten im Birobidschan der Nullerjahre. Wir lernen in so episodischen Kurzkapiteln im Wesentlichen die Mitglieder von zwei Familien kennen. Aber auch ganz viele andere Figuren tauchen nach und nach auf und erzählen einerseits die Geschichte der Besiedlung und andererseits aber auch eine Geschichte des Zerfalls. Es gibt nämlich schon bald zwei Tote in Birobidschan zu beklagen. Außerdem tauchen zwei Fremde aus Moskau mit einem Gewehr in der Stadt auf. Angeblich wollen sie einen Bären schießen, der von der chinesischen Seite rüberkommt. Also alles ganz dubios. Das Ganze bleibt immer so ein bisschen in so einer Twin Peaks-mäßigen Atmosphäre mysteriös. Übersinnliche Ereignisse spielen eine Rolle, alle haben irgendwelche Wahnvorstellungen oder einfach die sibirische Natur spielt auch eine große Rolle und beeinflusst das Verhalten der Figuren, die man sich übrigens wie ganz normale Menschen vorzustellen hat und nicht wie irgendwelche Märchenfiguren. Also die reden ganz zeitgenössisch daher, haben ganz zeitgenössische Liebesgeschichten und sprechen Jugendjargon und so. Und das macht es auch nochmal spannend, dass er so verschiedene sprachlichen Ebenen da zusammenbringt.
Aber unglaublich, dass der Autor das hinkriegt, denn er hat es ja nicht in seiner Muttersprache Hebräisch geschrieben, dieses Buch, sondern auf Deutsch. Wie merkt man davon irgendwas oder macht sich das in irgendeiner Weise bemerkbar?
Also Dotan Dreyfus hat auf seiner Buchpremiere im Brechthaus erzählt, dass er mit einem Wörterbuch in der Hand arbeitet. Man muss sagen, er spricht wirklich sehr, sehr gut Deutsch und der Roman ist auch in einem völlig einwandfreien, makellosen Deutsch geschrieben, aber man merkt so ein bisschen der Rhythmus der Sätze, die Syntax, alles ist da sehr beweglich, musikalisch. Wie gesagt, es gibt so verschiedene sprachliche Register, die er ziehen kann. Der Duktus ist teilweise sehr mündlich, sehr amüsant. Und ich denke, dass das eine große Rolle spielt, eben, dass der Autor kein deutscher Muttersprachler ist und dass er sich eben auch sehr stark mit der jiddischen Sprache beschäftigt hat. Er hat einen Sprachkurs belegt, also er kann Jiddisch und dieser Singsang und dieses sehr Melodiöse, das kommt irgendwie dem korrekten Deutsch, in dem er ja schreibt, sehr zugute.
Aber alles, was Sie jetzt so erzählt haben, klingt so, als ob das so ein Buch ist zwischen allen möglichen Stühlen und allen möglichen Genres. Ist das was so für experimentierfreudige Leser oder wie würden Sie das Leseerlebnis beschreiben?
Ja, mich hat dieses Debüt total beeindruckt, weil es seinem Autor wirklich gelingt, ganz viele Elemente auf charmante Weise zusammenzubringen. Also jüdischer Witz ist zum Beispiel drin. Mystery, ich habe es eben gesagt, ist drin mit Werwölfen und stummen kleinen Mädchen, die auf einmal so aus dem Nichts auftauchen und so eine unheimliche Stimmung wie in so einem David Lynch-Film verbreiten. Eine wahre Geschichte ist auch drin und wird weiter fabuliert. Es gibt eine ganze Reihe verrückter Figuren. Es gibt eine moderne Liebesgeschichte mit Sex und Verrat und allem drum und dran. Also kein Wunsch bleibt unerfüllt. Und zuletzt, dieser Roman enthält im Kern eine Utopie, die von einem Judentum träumt, das sich nicht in Übereinstimmung mit der zionistischen Kultur befindet. Und das wiederum ist eine politische Positionierung des Autors.
Also auf jeden Fall eine Empfehlung.
Auf jeden Fall eine Empfehlung. Ganz wunderbares Debüt und eine echte Bereicherung für die deutschsprachige Literatur. Wieder ein Roman von einem Israeli, wie schon Thomas Gardi Preis der Leipziger Buchmesse gewonnen hat. Also auch ein Nicht-Muttersprachler.
Katharina Teutsch, also begeistert von Thomas Dothan-Dreyfus' Roman Birobidzhan. Erschienen ist das Buch im Verlag Woland und Quist. Und es hat 320 Seiten und kostet 24 Euro. Die Heidelberger Literaturtage, die gibt es bald seit 30 Jahren, aber kurz vor dem runden Geburtstag sind sie quasi rund erneuert worden und zu FILIT, Internationales Literaturfestival Heidelberg geworden, mit vielen Autorinnen und Autoren aus der ganzen Welt, die in den kommenden 5 Tagen in Heidelberg auftreten werden. Kuratiert hat das Programm die Schriftstellerin Jagoda Marinic und mit ihr bin ich jetzt verbunden. Hallo, guten Morgen, Frau Marinic.
Hallo, einen schönen guten Morgen.
Heute Abend geht's los mit Helga Schubert, dann die slowenische Bachmann-Preisträgerin Anna Marwan und viele mehr. Sind Sie ordentlich aufgeregt vor Ihrer Premiere als Kuratorin?
Ja, ich bin sehr aufgeregt tatsächlich, auch weil so viel ist. Aber ein bisschen Ruhe verschafft mir, dass die Eröffnung jetzt schon ausverkauft ist und ich sicher sein kann, dass Helga Schubert anreist und viele Menschen hat, die ihr zuhören werden.
Sie sind ja sonst selbst diejenige, die bei solchen Veranstaltungen auf dem Podium sitzt und Gast sind. Was hat Sie daran gereizt, da quasi mal die Perspektive und die Seite zu wechseln?
Ja, genau das eigentlich. Also ich bin selber natürlich international unterwegs gewesen auf Festivals in Südosteuropa, Boston Book Festival. In Berlin ist nicht international, aber national. Und zu gucken, was könnte man vielleicht in Heidelberg sich inspirieren lassen von anderen. Und das Schönste war die Idee, ein Ort zu sein, an dem sich die Welt vernetzt, die Autoren zusammenzubringen in einer Stadt, die nationalen, die regionalen. Und zu sagen, verbringt doch mal 5 Tage in dieser wunderschönen Stadt am Fluss, auch mit diesem FILIT, damit spiele ich ja die Heidelberger Romantik. Und lasst uns gucken, was in der Welt passiert, vor allem nach Covid, wo ich das Gefühl habe, Literatur, Begegnungen und Reden über Literatur ist ein Stück weit zurückgedrängt worden.
Aber Sie wollten ja jetzt nicht, das schreiben Sie in Ihrem Einladungstext, einfach quasi so eine Plapperveranstaltung oder eben einen Feuilleton-Diskurs weiterführen, sondern eigene Akzente und Thesen setzen. Was haben Sie da gefunden? Also was ist Ihnen wichtig?
Ja, Sie haben recht. Also ich kolumniere ja selber viel politisch. Ich bin auch in Talkshows und das hat auch seinen gesellschaftlichen Wert. Aber ich fand, dass wir manchmal in der Literatur dem nachrennen und denken, jetzt müssen wir die Themen setzen, die Medien in den Talkshows setzen oder die Schlagzeilen bilden. Und man wertet sich als Literaturfestival dann gerne auf mit den politischen Strömungen. Und ich habe das Gegenteil sagen wollen. Ich wollte sagen, schaut doch einfach an, was die Autorinnen, die gerade großartige Bücher geschrieben haben, über unsere Zeit erzählen. Vielleicht öffnen sie uns ganz andere Themen. Vielleicht öffnen sie uns endlich auch ein anderes Reden über Krisen. Wenn ich mit Katja Petrovskaya oder Tanja Maljatschuk über die Ukraine rede, erfahre ich vielleicht nochmal andere Dinge, als wenn ich mit Sicherheitsexperten im Fernsehen sitze. Und auf diese Kraft, die erzählende Kraft des geschriebenen Wortes zu setzen, das war mir wichtig, ohne ihn jedem Abend oder jedem Thema, in jedem Autor ein Thema überzustülpen.
Und auch schon auf die Schmerzpunkte der Welt zu blicken, heißt es da. Waren das jetzt schon so 2, 3 Namen, die dafür auch stehen, oder was haben Sie sich da vorgestellt?
Ja, weil ich glaube eben, dass Autoren nicht Schlagzeilen suchen, nicht Krisenherde, wie wir sie geopolitisch suchen, sondern sie gucken auf Schmerzpunkte der Welt im Sinne von emotional. Also auch wenn Anna Marwan über Verpuppungen redet, ist ein Schmerzpunkt die Identität. Wer sind wir in einer Welt, die so viele Dinge von uns erwartet zu sein? Ne? Und ich würde sagen, dass jeder Autor, jede Autorin in ihrer Annäherung zur Welt, natürlich gibt es auch viele humorvolle Literatur oder Leute wie Frederik Schwilden, die mit Toxic Man das versuchen. Zizi Dambarenga versucht, aber sie hat dafür auch den Friedenspreis des deutschen Buchhandels, hier nochmal als literarische Autorin stärker wahrgenommen zu werden. Und möchte sagen, ich habe ja auch Romane geschrieben, jenseits meines Aktivismus. Und auch die erzählen euch etwas über die Welt. Ihr müsst nicht nur meine Reden, meine Vorträge, meine Panels besuchen, sondern es gibt Romane, in denen sehr vieles von dem, womit die Gegend, aus der ich komme, kämpft, eigentlich in Geschichten verarbeitet wurde. Und ich glaube, sich darauf zurückzubesinnen, dass wir über Figuren, über Erzählt, auch über Stil, über Sprache sehr viel mehr herausfinden können über die Welt, als was wir manchmal gerade tun.
Und das ist ja sicher auch spannend, wenn alle aus verschiedensten Regionen der Welt zu Ihnen kommen und auf diese Zeiten des Krieges und der Krisen und Umbrüche, von denen Sie da im Vorwort schreiben, schauen. Das ist ja bei uns hier in Deutschland, vielleicht wird das besonders stark wahrgenommen, weil wir so viele Jahre davon verschont geblieben sind.
Naja, weil wir, glaube ich, tatsächlich seit 2015 endlich verstanden haben, dass wir Teil einer Welt sind. Und bei uns auf dem Festival liest auch Anisa Jafarimer. Sie ist jetzt Writer in Exile aus dem Iran. Das heißt, eine der Frauen, die Jinjian Azadi am eigenen Leib erlebt hat, die ist hierher gekommen und versucht jetzt hier als Autorin neu anzufangen. Ich glaube, ich habe es ein bisschen Kaleidoskop genannt, weil es gibt bei uns aber auch Katja Berlin mit ihren Torten der Wahrheit aus der Zeit. Also, dass wir einfach in all diesen Facetten, in denen Gegenwart uns begegnet, das auch in Büchern tun und dass die Autorinnen, die herkommen, uns konfrontieren werden mit der Welt, wie sie sie zu Hause gesehen haben oder in ihrer Fantasie und dass wir aufgefordert sind, da ins Gespräch zu kommen. Und ich finde das einfach fantastisch, wenn eine Booker-Preisträgerin wie Ginta Yali Shri hier für 3 Tage herkommt und sagt, toll, ich komme auch zur Eröffnung von Helga Schubert, auch wenn ich nichts verstehe und ich möchte sehen, wie ihr hier seid. Also diesen internationalen Dialog in Deutschland zu pflegen, aus der literarischen Perspektive, finde ich einfach ein großes Geschenk und daher hat es mich natürlich auch gereizt.
Also einerseits die große Welt, aber dann schon auch das Regionale, denn das endet ja mit einer langen Nacht, in der die Nominierten des Heidelberger Autorinnenpreises lesen, aber auch eben Heidelberger Autoren und Autoren. Und Sie leben ja auch in Heidelberg. Warum war Ihnen das wichtig, da auch diesen regionalen Schwerpunkt noch zu setzen?
Naja, weil auch im Regionalen die Welt steckt und genauso steckt in der Welt Regionales. Also aus diesem Spiel, dass wir auch rauskommen aus diesen Zirkeln und gleichzeitig finde ich die Möglichkeit, auch regionale Autorinnen, die sagen, wir haben hier auch tolle Sachen, wir möchten uns mal zeigen und jetzt gibt es wirklich die lange Nacht der Heidelberger Autorinnen bis 3 Uhr nachts, wo man sich ein Bild machen kann von dem, was in so einer Region passiert. Das hat mich ebenso gereizt, wie zu sagen, es soll jetzt jemand kommen, der einen Booker-Preis hat, weil ich glaube, in diesem Portfolio, in diesem Gesamten entsteht für das Publikum auch ein Eindruck, was Literatur auf welchen verschiedenen Ebenen sie leisten kann, auf welchen verschiedenen Ebenen sie geschaffen wird, wahrgenommen wird. Und gleichzeitig freue ich mich aber auch, dass sowas gelingt, wie beispielsweise unsere Podcast-Live-Aufzeichnung mit Tian Zieler, Daniel Meitsch und Christo Lazarevic mit Bala Bala Balkan ist jetzt auch schon vom Vorverkauf so, dass ich weiß, das wird voll. Und da reden sie über südosteuropäische Literatur, die ihnen als Tian Zieler als Autor viel bedeutet hat, aber auch den beiden als Podcaster. Also, dass die unterschiedlichsten Wege, sich dem Lesen zu nähern, aber auch dem Reden über Lesen. Ich glaube auch manchmal, wir haben etwas verlernt, jenseits von Schlagzeilen, noch über Bücher, über Autorinnen, über die Eindrücke, die einem das Lesen gibt, noch gemeinsame Räume zu schaffen. Und das erhoffe ich mir natürlich durch die Intensität dieser fast stundengetakteten Tage auf diesem Festival.
Ja, Gudda Marinitsch, vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur und gutes Gelingen bei Feelit.
Und vielen Dank für Ihr Interesse hier in unserer regionalen Szene, in unserer Heidelberger Festivalzeit.
Alles Gute und das internationale Literaturfestival Heidelberg. Heute Abend ist die Eröffnung und das Programm, das geht dann bis zum Sonntag. Jetzt bin ich mit einem super Bücherhelden verbunden. Alexander Bücken hat nämlich in der Pandemiezeit ein Superman-Kostüm angezogen und von seiner Buchhandlung in Overath den Lesestoff zu den Leuten nach Hause geliefert. Und ich freue mich, dass wir heute mal wieder miteinander sprechen. Hallo, herzlich willkommen, Herr Bücken.
Ja, wunderschönen guten Morgen. Das ist eine nette Begrüßung.
Was ist denn daraus geworden? Ziehen Sie das noch manchmal an und ziehen da als Superman durch Overath?
Ja, so ab und zu wird er mal aus der Kiste geholt und dann, wenn die entsprechende Veranstaltung da ist, dann tritt er auch noch auf.
Also aber im Laden treffe ich Sie so nicht an.
Da müssen Sie mal schauen, vielleicht doch. Vielleicht nicht bei 40 Grad.
Das hat auch einiges nach sich gezogen, oder, diese Aktion?
Das das war einfach unglaublich. Also der Medienrummel war unglaublich und natürlich halt aber auch diese juristischen, ja, Winkelzüge, die danach entstanden sind. Also wir hatten ja eine einstweilige Verfügung, weil es dann hieß, das wäre so nah an dem Superman-Logo und dann mussten wir das halt abändern. Aber das haben wir alles gut geschafft und sind dann im Endeffekt mit einem blauen Auge davon gekommen.
Das freut mich für Sie, weil es ja wirklich eine sehr originelle Aktion. Sie haben auch zwei so richtige Superman der Buchbranche auf Ihre Empfehlungsliste für uns gesetzt, nämlich Martin Suter und Robert Seethaler. Mit wem wollen wir denn anfangen? Herr Bücken? Ha, jetzt ist irgendwas mit unserer Telefonleitung passiert. Das ist nicht gut. Da müssen wir mal probieren, dass wir den Herrn Bücken nochmal anrufen. So, unser Superman Alexander Bücken war kurzzeitig davongeflogen, aber jetzt habe ich sie, glaube ich, wieder, oder?
Ja, ich bin wieder da.
Jetzt haben wir nicht mehr so viel Zeit, aber ein Buch schaffen wir vielleicht noch. Also ich hatte gerade, ich weiß nicht, ob Sie meine letzte Frage noch gehört hatten, dass Sie auch zwei so Superman der Buchbranche ausgesucht hatten, nämlich Martin Suter und Robert Seethaler. Richtig. Stehen. Welchen wollen wir denn noch uns vorknöpfen?
Den Seethaler?
Ja, was gefällt Ihnen daran so gut? Das Café ohne Namen heißt sein neuer Roman.
Genau, das Café ohne Namen. Spielt in Wien, ich sag mal 1966 spielt das, und ein junger Mann, Robert Simon, der verdient sein Geld als Gelegenheitsarbeiter und ja, im Endeffekt, die Stadt ist im Aufbruch und er lässt sich so ein bisschen mitreißen und ja, und eröffnet sein eigenes Café. Das Angebot ist ein bisschen überschaubar, aber nichtsdestotrotz strömen die Leute in sein Café und das hat so einen unglaublichen Charme, dieses Buch. Bei Robert Seethaler ist es ja so, der ist ja jetzt kein Mensch, der so riesige Geschichten erzählt, sondern immer so ein Kleinod. Also man guckt auf eine kleine Szene, auf einen kleinen Zeitabschnitt und dieses Café, das berührt einen unglaublich, weil das einfach wunderschön geschrieben ist. Und die Menschen kommen halt in dieses Café, bringen ihre Geschichten mit und erzählen viel über sich. Die einen suchen das Glück, die anderen suchen vielleicht, möchten vergessen, aber das ist ein wunderbares Buch.
Sehr schön, das klingt so, als will man es sofort lesen. Jetzt schaffen wir, glaube ich, doch noch einen, der Martin Suter, Melody, gut. Der ist ja auch ganz Superman-mäßig auf der Bestsellerliste.
So, jawohl. Ja, das ist eine Geschichte, die einen auch unglaublich packt, finde ich, weil man ja unbedingt wissen will, was ist da passiert. Also es ist die Geschichte des Dr. Stotz, ein ja, ranghoher Milizoffizier, erfolgreicher Geschäftsmann, der am Lebensende einen jungen Mann einstellt. Tom Elmer heißt der und der soll den Nachlass für ihn verwalten. Und die beiden, er kann darf da halt auch umsonst wohnen, Kost und Logis ist frei und sie kommen halt ja, ins Gespräch, sie unterhalten sich viel und diesem Tom Elmer fällt irgendwann auf, dass es im Wohnzimmer und auch im Flur, dass es halt viele Porträts einer jungen Frau gibt und die heißt Melody und das ist, ja, ich sag jetzt mal, die Verlobte von diesem Dr. Stotz, die auf mysteriöse Weise verschwunden ist. Und so fängt halt quasi diese Geschichte an und das ist auch ein unglaublicher Sog, weil man sich die ganze Zeit die Frage stellt, was ist mit dieser jungen Frau passiert? Weil je mehr dieser Herr Tom Elmer, sag mal, den Nachlass verwaltet, umso auf mehr Ungereimtheiten kommt er und wo er sich dann natürlich auch die Frage stellt, ist da vielleicht ein Verbrechen passiert? Ist da ganz was anderes passiert? Ist die Frau vielleicht nicht aus freien Stücken verschwunden? Und das Ganze löst sich natürlich zum Schluss auf, was ich jetzt nicht erzählen werde, aber das hat einen unglaublichen Sog, dieses Buch. Und für die Fans von Martin Suter ist das natürlich wieder ein Genuss.
Mhm, auf jeden Fall, klingt total spannend. Jetzt können Sie noch zwei Sätze zum letzten Tipp sagen. Matt Haig, ein Roman, da steht Die Mitternachtsbibliothek. Was ist das?
Ja, mein Tipp, unbedingt lesen. Ich lese nur den ersten Satz vor. 19 Jahre, bevor sie beschloss zu sterben, saß Nora Seed in der Warenbibliothek der Cecil School in Bedford. Und so beginnt dieser Roman. Ja, um das ganz kurz zu machen, es fängt mit einem Selbstmord an und viele Leute werden sagen, oh Gott, das kann man ja doch nicht lesen. Und es ist trotzdem so, diese Frau, diese Nora Seed, die kommt in eine Art Zwischenwelt und das ist eine Bibliothek. Und in jede Bibliothek, oder jedes Buch, was in dieser Bibliothek steht, ist eine Variante ihres Lebens. Und sie erhält die einmalige Chance, ich sag mal, ein anderes Leben zu führen. Also zurückzukehren, ein anderes Leben zu führen und dann zu gucken, ob es das war. Und das ist so facettenreich und das ist so schlau gemacht, dass das wirklich unglaublich toll ist.
Also, das haben Sie Superman-mäßig gemacht, dass wir es trotz der Panne noch hingekriegt haben. Alexander Bücken, Inhaber der Buchhandlung Bücken in Overath und Superman in allem. Vielen Dank für diese Empfehlungen und alles Gute.
Ich danke Ihnen. Bis dahin.
Tschüss. Bis dahin.